Wie weit haben wir schon gelesen?
Also wir sind bei der 70. Lehrrede bei Kittagiri. Kittagiri, das war eine Marktgemeinde im Land Kasi. Und es war ein Ort, wo viel Handel betrieben wurde und daher auch geeignet war für die Mönche und Nonnen, für die Almosengänge. Darum haben sie sich dort für sehr viel aufgehalten. Und hier geht es um eine Gruppe, also es sind eigentlich zwei Mönche, um die es hier geht, die zu einer Gruppe von Mönchen gehört, die ein bisschen ihre eigenen Wege gegangen sind. Das heißt, diese Mönche folgten halt vielen, die folgten den anderen, also das, was der Buddha gesagt hat, folgten sie nicht immer gern und auch die beiden Mönche, Asachi und Kunabasuka, die auch mal unter den ehrwürdigen Sariputta und den ehrwürdigen Mahamogalana auch mal mit ihnen zusammen, also als Schüler waren. Die haben sich dann auch irgendwann einmal getrennt, weil sie eben auch oft die Probleme und Schwierigkeiten gegeben haben, weil sie halt vieles nicht befolgt haben. Und auch hier geht es darum, der Buddha, der fordert die anderen seine Schüler auf, dass sie nachts nichts essen sollen, da dies für ihre Gesundheit nicht, also für ihre Gesundheit besser ist und da das auch ihr heiliges Leben unterstützen würde. Und ja, diese Mönche wollten das auch gerne befolgen. Und die beiden Mönche Asachi und Kunabasuka, die hielten sich eben in dieser Marktgemeinde in Kittagiri auf. Und sie gingen zu ihm hin und sagten, ja, der Buddha hat gemeint, sie sollen nachts nicht essen und dass sie das eben auch befolgen sollten, weil das eben gut für ihre Gesundheit und das heilige Leben ist. Und sie antworteten jedoch darauf, dass sie immer zu jeder Zeit, wann sie wollen, essen sie und es geht ihnen gut gesundheitlich und sie haben keine Probleme. Und warum sollten sie das dann befolgen wegen irgendeinem Nutzen in der Zukunft? Also da sahen sie überhaupt nicht ein und waren halt nicht damit einverstanden. Das erzählten die Bhikkhus dann dem Buddha. Sie erzählten ihm von diesem Gespräch, woraufhin er die beiden Mönche herbeiholen ließ. Und als sie dann zu ihm kamen, fragte er noch einmal nach, ob das wirklich so war, ob sie das wirklich nicht befolgen wollten. Und sie bestätigten das dann auch. Damit erklärte er ihnen, beziehungsweise fragte sie, ob er jemals den Dhamma so gelehrt hätte, dass etwas, was jetzt im Augenblick, also angenehm, unangenehm oder auch weder das eine noch das andere ist, dass das danach, also dass dann die heilsamen Zustände zunehmen und die unheilsamen abnehmen würden, in jedem Fall. Und das mussten sie natürlich verneinen. Und er erklärte ihnen dann noch einmal den Dhamma so, dass es eben sowohl, also es gibt Schmerz, also es gibt angenehme Gefühle einer Art, die später, wo die heilsamen Zustände zunehmen und die unheilsamen abnehmen und auch umgekehrt. Es gibt auch angenehme Gefühle, die dann eben, was halt meistens der Fall ist, wo dann die heilsamen Zustände jedoch dann im Nachhinein abnehmen und dann die unheilsamen eben zunehmen. Und dasselbe gibt es eben auch für die schmerzhaften Gefühle, dass es eben schmerzhafte Gefühle gibt, sind am Anfang schmerzhaft, die werden dann irgendwann einmal, können sie unangenehm werden oder eben angenehm. Es hängt halt immer davon ab, es hängt immer von dem Umgang mit diesen Gefühlen ab, ob das dann heilsam ist oder nicht heilsam. Damit meinte er, dass es damit zusammenhängt, ob man eben an diesen Gefühlen anhaftet oder ob man nicht anhaftet. Und man muss sich dann halt auch immer im Nachhinein fragen, in einer bestimmten Situation, ob das irgendwann nochmal irgendwie bei diesem, ob sie jetzt in der Nacht essen, das ist etwas, woran sie angehaftet haben. Und das wird ihnen, das ist zwar im Moment, bringt das ihnen keine Beschwerden, keine gesundheitlichen, aber langfristig in der Zukunft werden dann doch die unheilsamen Zustände zunehmen und die heilsamen eben abnehmen. Allein schon deswegen, was sie daran anhaften und auch aus gesundheitlichen Gründen. Und daraufhin erklärte er ihnen, dass eben das Anhaften, dass das eben das Anhaften das Problem ist und man mit Weisheit erkennen sollte, also dass das er, hat er schon gefragt, wenn er das nicht mit seiner eigenen Weisheit erkannt hätte, ob er dann in der Lage wäre, ihnen sie dazu aufzufordern, eben, dass sie nachts eben nicht mehr essen sollen. Das mussten sie eben auch verneinen. Aber er hat es eben erkannt, dass es eben zu heilsamen, also dass es eben heilsam für sie ist, wenn sie das befolgten. Und ja,
ja, wir haben jetzt dann schon wie lange gesprochen, diese Erklärung von Buddha und über Gefühle. Und allgemein gesagt, das ist, wie der Buddha sagt eigentlich, wenn die Mönche etwas nicht machen, was er gesagt hat, er fragt eigentlich, habe ich euch irgendwann irgendetwas gesagt, dass es euch schädlich ist? Das ist normal, das ist so allgemein gesprochen. Und alles, was ich gesagt habe, habe ich eigentlich geprüft. Und auch alles dann ergründet. Habe ich alles das Wirklichkeit gemäß erkannt. Und nachher habe ich alles erklärt. Und die Gefühle, dann fragt er diesen alle Fragen eigentlich, sagt er, habe ich irgendwann dieses und jenes gesagt? Und die Menschen sagen, nein, so hast du das nicht gesagt. Und so weiter und so weiter. Und dann sagt der Buddha, diese Erklärung ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft des Buddhas. Kommt raus. Das heißt, Yathavadi Tathakari. Tathavadi Yathakari. Was er sagt, das hat er getan. Was er getan hat, darüber hat er gesprochen. Dies ist eigentlich eine besondere Eigenschaft des Buddhas, die wir eigentlich nicht haben. Wir haben diese Eigenschaft nicht. Wir reden etwas, aber tun anders. Der Buddha ist nicht. Sein Tun und sein Reden ist eins, aber nicht zwei. Und deshalb ist alles, was der hier gesprochen hat, ist eigentlich, habe ich irgendwann dies und jenes gesagt. Und von diesem, wenn dies ist, ist jenes. Wenn dies nicht ist, ist jenes nicht. Und so habe ich es alles erklärt. Aber nicht irgendetwas für euch, aha, das ist gut für euch, wenn ich es jetzt sage, später sage ich, dass es nicht gut ist. Nein, was ich irgendwann gesagt habe, nach der Erleuchtung, bis zum Tod habe ich darüber das so gesprochen. Und deshalb, die ganze Tipitaka, ganze der Lehrreden, und eigentlich gibt es keinen Widerspruch. Alles, was der Buddha gesagt hat, 80 Jahre alt war er, 45 Jahre hat der Dhamma erklärt, alles ist eigentlich kein Widerspruch. Was er ganz Anfang, als er 35 Jahre alt war, was er gesagt hat, und dann ist bis zum Tod des 80. Lebensjahres, das heißt 45 Jahre lang, was er gesprochen hat, alles war eigentlich ohne irgendeinen Widerspruch. Und deshalb fragt der Buddha hier, der Mönche, dass sie wollten nicht, dass sie essen und so weiter. Und dann fragt der Buddha, habe ich irgendwann euch das und irgendetwas gesagt, das ist wirklich das zu meinen Hörensagen oder meine Überlegungen habe ich das gesagt oder meine Erkenntnis habe ich gedacht, Verwirklichung dieser Dinge habe ich gesprochen. Das heißt eigentlich, das, was diese gesamte Gefühle betrachten, Gefühle fragen, ja. Und dann, das hat er gesagt, ich habe das gesehen, geprüft, erkannt, aus der Weisheit erkannt, das habe ich erklärt. Und dann der Buddha ist das einfach die Mönche, er wollte nicht sagen, ja, ihr sollt das seine dieser eigentlich als höchster Mönch als eine Macht ausüben, wollte er das nicht. Er sagt, ihr sollt das mit, ich frage euch, ich habe euch gesagt, wenn ihr dieses Gefühl, das so ist, wenn das nicht beobachtet, nicht das gemacht, und dann kommt dieses und jenes. Das habe ich irgendwann gesagt, wenn ich gesagt habe, habe ich das gesagt, auch der der Weisheit, aber nicht irgendwie Überlegungen. Ich habe das überlegt, so könnte das sein. Es ist nicht irgendwie eine Erklärung, wie heißt das, eine Möglichkeitform, sondern eine ganz richtige Form ist das. Ja? Tendenzen, das ist so, ist das, das kann so sein. Ja? Es ist nicht. Es ist so. Das sagt der Bruder. Ihr sollt das so verstehen. Das ist so. Ja? Und das sage ich nicht als Befehlhaber, sondern als Erkannter. Das ist, das sagt er. Ich sage nicht als Befehlhaber, sondern als Erkannter. Aus Erkenntnis sage ich das, aber nicht mit der Macht. Weil es der Buddha. Ja, und das erklärt der Buddha alles, das weiter und weiter mit diesen. Dann sagt er, Mönche, wenn ich das sage, warum könnt ihr das nicht machen? Warum könnt ihr nicht meine Aussage, meine Erklärung nicht annehmen? Warum? Welcher Grund? Aus welchem Grund? So fragt er eigentlich. Sagt bitte, könnt ihr mir sagen, aus welchem Grund könnt ihr eigentlich das nicht annehmen? Wenn ich sage, und diese Zeit, Unzeit nicht essen sollen. Das habe ich erkannt, dass es nicht gesund, nicht gut ist für euch, für eure Gesundheit. Das habe ich erkannt. Deshalb sage ich euch, dass ihr nicht tun sollt. Ja? Und dann ist das, sagt der, ist es auch dann, das Hintergrund ist eigentlich das so, das sagt der Buddha, wenn ihr Gefühle habt, das sollt ihr, wie ich das gemacht habe. Ich habe gesehen, ich habe untersucht, ich habe das ergründet, ich habe das erkannt. Sollt ihr auch so eigentlich so machen? Ihr sollt auch dieses Gefühl nicht einfach sagen, ja, wenn ich das habe, ist das, habe ich eine positive Wirkung. Wenn ich das Hungersgefühl habe, esse ich, dann habe ich das Essen beseitigt, der Hungersgefühl beseitigt, habe ich eine positive, zum Beispiel. Sagt der Buddha, nicht so denken. Das kann eigentlich, das Hungersgefühl kann entstehen aus der Gewohnheitmäßig, aus Verlangen von Geist oder Tradition. Ja? Tradition ist das hier zum Beispiel, Frühstücken, Mittagessen, Abend, muss man das machen. Ja? Wenn das ist, jemand sagt, ich esse nichts am Abend, dann sagt er, wieso, bist du krank? Ja. Wenn jemand fragt, ich frühstück nicht, was ist los mit dir? Ja? Und dann er sagt, ich esse nichts am Mittag. Hast du keine Zeit zu essen? So. Aber sie können nicht verstehen, ich habe, zum Beispiel jemand sagen würde, ich habe am Abend mein Hungersgefühl beobachtet, ich habe gesehen, das ist nicht keine richtige körperliches, das ist eigentlich ein geistiges und deshalb habe ich dann Hungersgefühl beseitigt. Und wenn jemand das sagt, jeder wird sagen, er ist verrückt. Einfach sagt er, weiter gegen die Tradition. Und deshalb ist das, sagt der Buddha, sollte er nicht dann hören sagen, Traditionen, Überlieferungen, Kultur, alles nicht nachgehen. Das sollte er eigentlich innen untersucht sehen. Das ist das genau beobachten, ergründen und dann erkennen. Und erkennen heißt eigentlich, erkennen bedeutet, erstens, Erkenntnis heißt sehr viele Dinge, geistige Erscheinungen, als Wirklichkeit erscheinende geistiges Etwas, das soll man überwinden. Diese Überwindung ist das Erkennen. Ich habe erkannt das. Mit der Erkenntnis, was da wirklich passiert, ist das Erkenntnis nicht anders. Erkenntnis bedeutet nicht anders als Überwindung. Wenn jemand etwas erkannt hat, wenn man sagt, ich habe das erkannt, das heißt, ich habe das überwunden. Ja? Überwunden heißt, ich habe keine Verbindung mehr mit diesen Dingen. Ich habe keine. Ja? Es ist nicht etwas Wirklichkeit mit der Wirklichkeit zu tun. Ja? Und deshalb sagt, ich habe das erkannt. Ja? Wenn der Buddha sagt, ich habe die Wirklichkeit gemäß das Name und Rupa richtig erkannt. Das heißt eigentlich, alles, was ich dann illusionäre Bezeichnungen, das war eine Vorstellung, alles habe ich überwunden. Dass es Name gibt, es, dieser und dieses, es gibt Körper und dann und so weiter. Das alles habe ich erkannt, wie die Dinge wirklich sind. Das heißt, die Vorstellungen, was ich gehabt, bisher gehabt, überwunden. Wenn die Vorstellungen, Konzepte, wenn dein Geist weg ist, dann ist der Mensch in der Wirklichkeit. Und wenn, aber es ist das, kann schon dann passieren, die verschiedenen Konzepte, die Vorstellungen, ist bei der Meditation gewisse Konzepte und alles, das überwinden. Und dann kommt eigentlich, das sagt der Buddha, es gibt so viele Anusya, latente im Geist gebliebene, versteckte und so versteckte Konzepte gibt es im Geist. Das kann rauskommen. Und deshalb sagt der Buddha, bis zum Ende sollte alles reinigen. Ja. Bis dann nichts zu erleben, sollte alles untersuchen. Ja. Sonst das kommt manche Dinge, dass ich sage, ich habe das erkannt. Ich habe das erkannt. Ich habe überhaupt kein Gier in mir. Ich habe überhaupt keinen Hass in mir. Ich habe überhaupt keine Aggression in mir. Ja, das ist alles okay, aber ich habe überhaupt, ich werde keinen, ich werde alles nicht. Aggression habe ich nicht. Keine Aggression in mir. Ein Moskito kommt in den Ohren und dann macht so. Das heißt Anusya. Das heißt Anusya, das heißt das sind Latente, das Innenwohnende, Aggression. Man kann sagen, nein, aber ich war mit keiner Aggression, ich wollte das wegnehmen. So. Aber wie die Hand bewegt, ja, dann kommt die Anusya raus. Das ist nicht von den Aktivitäten, sondern dass die Anusya, das ist latente Aggression, es geht, die Hand bewegt die Hand. So kommt das. Und deshalb, dass immer wieder das sagt der Buddha, es kann sein. Und dann ist das Automatisierung, das heißt das, automatisch, das heißt Verstecktes. Ja? Und das soll man schon, wenn das kommt, deshalb sagt der Buddha, das Dinge zu beseitigen ist, das Paccavekana ist sehr wichtig. Das heißt, immer wieder, dass ich dann ruhig, der Paccavekana ist, das ist das, wie der Buddha den Rahula gesagt hat. Ich soll genau, dass ich dann genau anschauen, was das ist, innehalten, anschauen. Immer wieder das kommt, wenn ein Moskito, das ich sage, das ist das, oft passiert das. Jeder Mensch hat diesen Problem. Eine Fliegerin kommt, macht so. Ja? Gar nichts getan. Das ist Anusya Aggression, nicht das. Das latente Aggressionen sind das. Ja? Und das, man kann sagen, nein, ich wollte das einfach, ich will nicht. Aber das Nichtwollen und die Bewegung in Hand, soll man das genau beobachten. Ja? Und das ist das Nichtwollen kann zum Beispiel nicht wollen kann, gehen lassen. Aber nicht so. Ja? Es kommt sofort raus. Der Mensch hat das. Ja? Und das gibt auch Angst. So. Latent Angst gibt es. Und das gibt ein berühmtes Beispiel, das in Psychologie habe ich das gelesen einmal. Wenn jemand keine Hand hat. Die Hand ist nicht von hier bis dieser Teil nicht da, aber da gibt es eine, wie heißt das, eine nicht ein echter, ja, künstlicher Hand, ja. Und dann jemand will das schlagen, er weiß das genau, dass es keine Hand ist. Aber sofort machst du. Ja. Das gibt eine, habe ich einmal gelesen, dass sie das in der Lehre des Buddha gibt es auch so ein Beispiel. Ja. Und das ist ein Holzstück. Hand ist keine Hand.
Prothese.
Aber dann nimmt das so wieder.
Eine Prothese nennt man das.
Ja, Prothese, ja, das ist, ja. Und dann ist, wenn jemand schlagt, und macht so. Weil das ist, tut nicht weh. Das ist latente Angst, ist das. Ja. Und so ist das eigentlich, was wir immer, der Hungersgefühl, das tagt der Buddha immer wieder weiter. Deshalb ist das, diesen dreimal das geschrieben, gesagt, der Buddha. Ja. Wie heißt das gesagt? Das sagt er. Das sei Nyatang, Dittang, Viditang, Satchikatam, Fassitam, Panyaya. Das ist diese Methode. So diese Beteiligungsmethode. Übersetzen also Nyatang, wie hätte er übersetzt das auf Deutsch? Nyatang, Dittang, Viditang, Satchikatam, Fassitam, Panyaya. Das sei Nyatang heißt Wissen. Ja. Dittang gesehen, Viditang gespürt, Satchikatang als Wahrheit erkannt. Satchikatang heißt als Wahrheit erkannt. Passitam Panyai. Es nicht irgendetwas mit der Weisheit gespürt. Passitam Panyai. Ja, mit der Weisheit gespürt. Ja. Und das ist die Methode. Erst soll man wissen. Hungersgefühl habe ich. Und dann soll man dittang. Dittang heißt, mindestens soll man den Körper gesehen haben. Das ist der Körper. Ha? Da an dieser Stelle tut weh. Wir nehmen an Hunger. Ja? Und dann dittang. Und viditang. Viditang heißt, Viditang, es gibt zwei Bedeutungen. Viditang heißt körperlich spüren, geistig spüren, beides. Hier ist beides kann sein, Viditang, ja. Körperlich spüren oder geistig spüren, ja. Und sehen, Dittang, Viditang und dann Satchikata. Dann kommt das ist richtig wahrgenommen. Satchikata, ja. Das heißt, Satcha heißt, etwas bestimmt, das ist erkannt. Das heißt das. Das ist. So, ja, das ist der Hunger. Ja, das ist der Hunger. Und dann, dieser ist eigentlich Passitam Panyaya. Das heißt Weisheit. Ja, Weisheit heißt, das ist das Hunger, ist kommt, noch da, löst sich auf. Am Ende sagt der Geist, Das Hungersgefühl ist dem Entstehen, Dasein, Auflösen und Unterworfen. Erkannt. Das heißt Beseitigung. Ja? Das heißt erkannt, was erkannt? Hungersgefühl ist dem Entstehen, dem Dasein und dann auch dem Auflösen und Unterworfen. Ja? Das ist nicht eine theoretisch, sondern Panyaya. Passitam Panyaya, Passitam Hamita Weiß, das heißt nicht, das ist eigentlich, mit Weisheit erkannt. Weisheit erkannt heißt nicht irgendwie, ich weiß, dass ich dann mit Wissen erkannt, sondern mit Weisheit erkannt. Wissen heißt, ist noch nicht Wirklichkeit richtig erkannt. Ja? Von Wissen weiß ich es. Von Wissen weiß ich es. Ja? Es ist noch nicht Wirklichkeit mit dem richtig gespürt. Deshalb Panyaya Passitam. Ja? gespürt mit der Weisheit. Ja? Und das ist die Methode, wie das so etwas beseitigen kann. Man soll erst sehen, ist mal Wissen, Sehen, das ist dann Spüren, richtig Wahrnehmung, was das ist, und dann mit der Weisheit erkennen. Mit der Weisheit erkennen ist das, mit der Wissen erkennen, wir sagen, wir erkennen das Wort, verwende ich das, mit Wissen erkennen ist es keine Beseitigung. Mit Weisheit erkennen heißt, ist mit der Beseitigung entstanden Erkenntnis. Ja, es gibt es nicht mehr. Ja, ich habe keine, das ist das Gefühl ist, dass ich sage, dass ich das so soll, da kann man nicht das machen, aber andere Gefühle. Und das Gefühl ist, dass reine physikalische, das sagt der Buddha nicht, dass ich mit der Meditation das beseitigen, Hungersgefühl. Hungersgefühl soll man, dafür gibt es Essen, ja, Nahrung. Das heißt, der Kabbalika-Ahara heißt das. Kabbalika, stoffliche Nahrung gibt auch Menschen, das zu beseitigen. Sollte das nehmen, aber gemäß, sagt der Buddha. Es ist nicht, Hungersgefühl habe ich. Natürlich, dass wenn jemand das höhere Stufe erreicht hat, bis dahin kommt, dass es der Piti, der Freude stark wird. Der Hunger, es gibt Momente, Freude stark wird, nimmt das Hungersgefühl weg. Es gibt. So stark der Freude habe ich kein Hungersgefühl. Ja? Das ist so, manche Leute, das etwas so erreicht, Freude, das sagt, willst du essen? Ach, ich habe keinen Hunger heute. Warum? Ich weiß, ich freue mich so sehr. Ja? Das heißt, Freude. Die Götter haben diese. Piti Bakka Vaisanti. Die Götter leben von der Freude. Ihre Nahrung ist die Freude. Sie brauchen keine stoffliche Nahrung. Kapalikahara brauchen sie nicht. Und wir haben das manchmal, wenn das ist dann, wir sagen, oh, er oder sie ist heute gekommen, ich habe vergessen zu essen. Das heißt, nicht vergessen Wirklichkeit. Nicht vergessen, sondern die Freude hat, dass der Hunger beseitigt. Ja? Und es gibt Momente. Aber es ist nicht immer. Vielleicht schon Nahrung nehmen, das ist das physikalische Schmerz, das ist, wenn der krank ist. Es gibt schon. Dann sagt der Buddha zum Beispiel Girimananda. Girimananda war krank und körperlich krank. Und dann fragt er den Assistenten, wie geht es dir? Oh, es ist so schlecht. Die Krankheit wird weniger oder mehr? Das ist immer wieder mehr und mehr, zunehmend. Zunehmend stark werden. Dann sagt der Buddha, manche Männer, es gibt Chunda, Sa Maggallana, Mahakashyapa, Girimananda, Buddha selbst auch. Und die haben das ist dann die Krankheit zu beseitigen, diesem Dasasanya. Dasasanya, das ist Übung 10, Übungsmethoden erklärt. Und dann am Ende sagt Anapanasati, die Achtsamkeit auf den Atem zu bieten. Ja. Das ist der Letzte. Und dann am Ende sagt immer Tamma Abhada Uttasi. Von dieser Krankheit aufgestanden, ja, und nie mehr wieder krank geworden. Das gibt zwei Bedeutungen. Nie mehr wieder krank geworden heißt, es ist sowohl der geistig als auch die körperlich waren sie nie wieder krank. Das heißt, die Erleuchtung erlangt. Ja. Und das ist das. Das gibt so diese Methoden, ja. Aber ich sage, wir sollen nicht versuchen, damit den Meditation der Hunger beseitigen. Das ist gefährlich. Ja, ist besser etwas essen, aber achtsam. Ja. Das heißt, Essen als Meditation nehmen. Ja. Und so ist das dieser, was wir erklärt haben. Das ist dann lesen wir nächste. die Gefühle sagen, das ist so, so ist das, was wir fertig, ja.
Ihr Bhikkhus, ich sage nicht von allen Bhikkhus, dass sie noch Arbeit mit Umsicht zu erledigen haben. Auch sage ich nicht von allen Bhikkhus, dass sie keine Arbeit mehr mit Umsicht zu erledigen haben. Von jenen Bhikkhus, die Arahant sind, mit vernichteten Trieben, die das heilige Leben gelebt haben, getan haben, was getan werden musste, die Bürde abgelegt haben, das wahre Ziel erreicht haben, die Fesseln des Werdens zerstört haben und durch Erkenntnis vollständig befreit sind, sage ich nicht, dass sie noch Arbeit mit Umsicht zu erledigen haben. Warum ist das so? Sie haben ihre Arbeit mit Umsicht erledigt. Sie sind nicht mehr in der Lage, nachlässig zu sein. Ja. Von jenen Bhikkhus, die in der höheren Schulung stehen, deren Geist das Ziel noch nicht erreicht hat und die noch zur höchsten Sicherheit vor dem Gefesseltsein streben, sage ich, dass sie noch Arbeit mit Umsicht zu erledigen haben. Warum ist das so? Weil, wenn jene Ehrwürdigen von passenden Lagerstätten Gebrauch machen und mit guten spirituellen Freunden verkehren und ihre spirituellen Fähigkeiten im Gleichgewicht halten, dann mögen sie durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft in das höchste Ziel des heiligen Lebens eintreten, für das Männer aus guter Familie zu Recht von zu Hause fort in die Hauslosigkeit ziehen und darin verweilen. Weil ich diese Frucht der Umsicht für jene Bhikkhus sehe, sage ich, dass sie noch Arbeit mit Umsicht zu erledigen haben.
Ja, das ist das, sage ich, dass eine Übersetzung eine Fehler ist. Kulaputta heißt nicht der Männer, sondern Kinder. Ja, von höheren Familien gekommene Kinder heißt. Buddha, das Wort Pali heißt nicht der Buddha, das gibt zwei Bedeutungen. Buddha, das muss man unbedingt einem nebenstehen, Dita. Buddha und Dita heißt Söhne und Töchter. Ja, Buddha. Allgemein alleinstehende Buddha heißt Kinder. Ja, und das heißt, hier sagt das übersetzt das von höheren Familien gekommene Männer. Ist nicht der Männer, sondern Kinder. Ja, Kinder sind eigentlich weiblich und männlich beides. Ja, deshalb in Pali-Sprache verwendet der Buddha allgemein. Ja, und dann zum Beispiel in Sri Lanka, die Mönche, die Kinder sagen immer Putte. Putte heißt, das ist singalesisches Wort. Putte heißt Buddha, singalesisch übersetzt Buddha. Ja. Buddha, das heißt, das kann auch Mädchen sein. Wir sagen auch Buddha, ja, wie geht es dir? Das heißt, das Kind. Oh Kind, wie geht es dir? Ja. Und so ist das eigentlich dann, das ist die solche Übersetzung, da muss man aufpassen. Weil das kommt immer, das später kommt ein Problem. Die Leute sagen, ja, ist das zu Mutter für Männer? Ja, gute Familien gekommene Männer, ist nicht da richtig. Das ist das, soll man schon Übersetzung sehr acht geben. Ein Wort, meine, das kann schon sehr schädlich werden. Ja, es gibt Menschen, dass sie so ernst nehmen, diese Dinge. Ja, und dann der Bruder hat das nur Männer, das sind Männer gesprochen. Ja, wieso? Und das ist, das gibt es auch Bikunis. Ja, und deshalb ist immer, dann zum Beispiel Mata Yata Niyam Puttam. Das heißt, es gibt Mata Yata Niyam Puttam Ayusa Eka Putta Manuraki. Wie eine Mutter, ein einziges Kind. Ja, mit dem so Schutz, so soll die auch dann lieben, mit allen Wesen. Ja, also da gibt es nicht der Sohn, das ist das nicht. Der sagt auch immer dein Kind, Putta. Das sagt Putta Mati Danangati Tibalo Vihanyati. Ich habe Kinder, ich habe Geld. Und so werden die Menschen sehr müde. Ja, da gibt es eine Stelle. Puttamati danangati ti balo vihanyati. Ja, dumme Menschen immer dann beschäftigen sie immer. Ich habe Kinder, ich habe Familie, ich habe Geld und so weiter. Und deshalb ist das. Dann ist das zweite Wort ist Appamada. Appamada übersetzt hier der Umsicht, oder wie heißt das übersetzt? Umsicht.
Umsicht, ja.
Umsicht heißt, das Wort ist auch passend, das kommendes Wort, Umsicht. Aber allgemein Appamada heißt Appamadena Pamadu, appamadu, amata padam, pamadu, machunu padam. Das ist die Dhammapada. Appamadu, amata padam. Appamada ist das ein Weg zur Erleuchtung. Pamadu, machunu padam. Pamada ist ein Weg zur Mara. Ja, Mara. Da ist appamada heißt Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit ist der Weg zur Erleuchtung. Hier das appamada ist Eigenwissheit, Achtsamkeit. Ja. Da manche sagen, das ist für die Achtsamkeit ist wichtig, das Umsicht. Ja. Deshalb sagt dann Appamada, für die Achtsamkeit ist notwendig, dass dieser, was wir hier übersetzt haben. Ja. Und das heißt, Achtsamkeit entsteht aus diesem Umsicht. Das heißt, was heißt Umsicht eigentlich? Ja, vergessen zu lesen. Der Duden sagt das im Wort. Oh, das heißt, etwas ehrlich, kräftig machen. Wie? Ziel, na, zielorientiert heißt der Umsicht. Stimmt das oder nicht? Er ist bis zum Ziel gehen, das ist ohne irgendeine Aufgeben. Ja.
Umsicht würde ich eher sagen, das ist mit Achtsamkeit ausgeführt.
Achtsamkeit. Das sagen wir, dass in deutscher Sprache ohne Achtsamkeit braucht Umsicht. So sagen das. Es ist das Vorstufe. Ja? Das heißt, wenn jemand wirklich ein Ziel hat, ohne irgendeine Unterbrechung, das ist nichts, keine Unterbrechung gehen möchte, dies ist das Umsicht. Ja, und da gibt es, ich habe das vergessen, ich habe einmal angeschaut, dieses Wort, da jetzt, das, so ist das eigentlich, zielorientiert oder egal, das ist so wie ein Nashorn.
Ja. Im Internet steht bedächtig, sorg, was steht da, bedacht, bedächtig, besonnen, klug, sorgfältig, also,
ja.
Ist ja.
Ja, das ist das, ich meine das, um sich das.
Also ich habe gefunden, zielbewusstes Beachten aller wichtigen Umstände, Besonnenheit.
Ja, alles ist eigentlich das ist das rechte Streben, das kommt, ja. Rechtes Streben, ja, um sich. Und diese ist das, das in religiöse Ebene verwenden. Deshalb ist dann, Umsicht ist dann, man soll schon dann hier Kontext, ja, das ist dann Positives zu erreichen. Ja. Ich glaube, dann ist das, ich weiß nicht, ob das in Negatives auch verwenden können, Umsicht. Irgendetwas Negatives zu erreichen.
Nein, verwendet? Das ist nur positiv.
Nur positiv.
Nur positiv.
Ja. Und deshalb ist dann, da sagt der Buddha, Naham Bhikkave, Sabbesang eva, Bhikkhunang, Appamadena Karaniyanti Vadami. Ich sage nicht, allen, denn achtsam sein soll, oder das, Appamada. Ja. Das auf Deutsch, auf Englisch heißt Heedlessness. Ja. Ich sage, Appamada heißt Heedlessness. Und sagt der Buddha, es ist nicht, ich allem sage ich nicht, dann, dass es so sein soll, immer der wach und achtsam sein sollen. Allen sage ich nicht. Allen Menschen sage ich nicht. Na panaham bhikkave, dabbesang eva bhikkhunang na appamade karaniyanti vadami. Ja. Ja, ich sage nicht, alle Menschen, das ist dann, der achtsam, alles achtsam, Achtsamkeit erwecken, Achtsamkeit verstärken soll. Und manchen sage ich es aber nicht. Ja, einigen sage ich das nicht, heißt das eigentlich. Das heißt, appamadena, ja, naham bhikkave, sabbesang bhikkhunang, appamadena karaniyanti vadami. Alle manchen Menschen sage ich nicht, dass ich das eigentlich so sein soll. Na panaham bhikkave sabbesange bhikkhunan appamade karaniyanti vadami. Ja, Das ist beides, sagte so und so, achtsam und unachtsam. Das ist nicht achtsam, das ist, sage ich nicht das so. Warum ist das? Jete bhikkhave bhikkhu arahanto kinasavo. Kinaso busitavanto katakaraniya bhavita bhara dasayasta sakta buddha manchi sarahanto kinasava. Alle Asavas, das ist das Weg. Sie haben keine Asava, Trieb haben sie überwunden. Kinasava, busita, dann busitavanto, das heißt, sie haben ihre heiliges Leben beendet, das heißt, alles, das vorher gehabt hat, alles vor der heiliges Leben, was sie gehabt haben, alles haben das beendet. Ja? Sie haben jetzt, es braucht nicht, das zu beenden gibt es nicht, zu beseitigen gibt es nicht Leben. Sie haben alles das beendet. Und dann sagt er, Katan Karan, Ohita Bhara, das ist der Skandas, die mit den fünf Skandas, fünf Daseinsfaktoren gehabt, schwerer, haben sie das, das ist das, wie heißt das, entleert, oder das ist das, das haben sie nicht mehr, das ist das Last, belastende Last, das ist beendet, das heißt entlastet. Ja? Das ist der gesamte Skandalast entlastet. Ja? Sie haben nichts mehr. Sie sind jetzt, sie ist alles frei. Und dann sagen sie, sie haben kein Fessel mehr, das ist, Bindung ist nichts mehr, sie sind frei. Sie haben keine. Und dann ist auch Parikina Bhava Sangyodana. Alle Sangyodanas ist das Sangyodana hat Fesseln überwunden, im Samsara überwunden. Und sie, diesen sage ich nicht, dass sie achtsam leben sollen. Sie brauchen das nicht. Ja? Und dass sie, wenn jemand die Last des Lebens noch entlastet hat, sie brauchen eigentlich Last, zu entlasten brauchen sie eigentlich die Achtsamkeit. Ja? Wenn jemand eigentlich Last des Lebens entlastet hat und sie haben nichts zu tun, das Leben ist leichter, sie brauchen keine Achtsamkeit. Ja? Appamada brauchen sie nicht, um sich oder was hier übersetzt, ist das nicht notwendig. Und sie haben eigentlich und dies ist dann wichtig, dann sagt, damit sagt der Buddha, gesamte Lehre ist eigentlich für den Menschen eigentlich, die wir noch nicht das Last des Lebens entlastet haben. Die brauchen sie das. Und damit sagt der Buddha, mein Lehre ist nur deshalb ist dafür geeignet, Last zu entlasten. Ja? Wenn ihr alles überwunden habt, das braucht er nicht mehr. Deshalb sagt der Buddha, das ist das Kunlupamam Bhikkhave Dhamman Desisami Taranathai Naghanathai. Ich erkläre euch Dhamma. Vergleichen mit einem Floß. Wenn ihr diesen Floß an der Ufer reißt, dieser Oge, das heißt Strom des Flusses, es ist überwunden hat. Ihr braucht keinen Fluss. Wozu? Ihr braucht keinen Fluss. Jetzt kommt er nicht zurück. Es ist das war eigentlich das Fluss, brauchte ihr eigentlich diesen Strom, das ist das ja, durch Starkes zu überwinden. Wenn ihr das überwunden habt, wozu braucht ihr einen Fluss? Ja? Fluss braucht ihr nur das. Ja. Und so ist eigentlich meine Lehre, ist, sagt der Buddha, ich erkläre meinen Lehrer das Vergleichen mit einem Floß. Dieser schrecklicher, gefährlicher diesen Samsara-Fluss zu überqueren, aber nicht das zu tragen. Ja? Wenn ihr das erreicht habt, irgendwann das, diese Last entlastet hat, dann sollt ihr das auch weglassen. Das braucht ihr nicht. Ja? Warum? Das wird auch, wenn ihr das Dhamma anhaftet, das wird wieder an Last. Braucht ihr nicht. Sollt ihr nicht dann Dhamma als Last betrachten, das sollt ihr dann alles loslassen. Und so ist das eigentlich, sagt der Buddha, wenn die das gemacht haben, dass sie dann
ihr Bhikkhus, man findet 7 Arten von Personen in der Welt. Welche 7? Es sind einer, der auf beide Arten befreit ist, einer, der durch Weisheit befreit ist, ein Körperzeuge, ein Ansichtsgereifter, einer, der durch Vertrauen befreit ist, ein Dhamma-Ergebener und ein Vertrauensergebener. Was für eine Art von Person ist einer, der auf beide Arten befreit ist? Da nimmt eine bestimmte Person mit dem Körper Kontakt mit jenen Erlösungen auf, die friedvoll und formlos sind und Formen transzendieren und verweilt darin und ihre Triebe sind vernichtet, dadurch, dass er mit Weisheit sieht. Diese Art von Person nennt man einen, der auf beide Arten befreit ist. Von so einem Bhikkhu sage ich nicht, dass er noch Arbeit mit Umsicht zu erledigen hat. Warum ist das so? Er hat seine Arbeit mit Umsicht erledigt. Er ist nicht mehr in der Lage, nachlässig zu sein.
Ja, das ist das vorher, das wollte ich noch etwas klären. Das ist das, sagt, es gibt ein Wort, heißt Seka. Das heißt, Seka, Appamat Manasa, Anuttara, Yugakyam, Patya, Manuharantu. Es gibt, wem braucht eigentlich die Achtsamkeit, sagt der Bruder, wenn jemand von Haus in die Hauslosigkeit gekommen ist, sie haben ein Ziel orientiert, dann der Arahanta, das ist der Erleuchtung zu erlangen, und sie haben eigentlich sehr große Übungs vor ihnen, dann nicht hinter, sondern vor, und diese Menschen, ihren Ziel zu erreichen, das heißt, was sie wirklich von Haus in die Hauslosigkeit gekommen sind. Sie haben ein Ziel gehabt. Das heißt, von Haus in die Hauslosigkeit. Dazwischen haben sie ein Ziel gehabt. Und das Ziel ist eigentlich dann von dort bis dahin gekommen, ein Ziel gehabt. Dieses Ziel, jetzt beginnt etwas eigentlich von Haus in die Hauslosigkeit gekommen sind. Diesen Stelle sollen sie eigentlich ihr Ziel aktivieren. Ja? Das heißt, von dort, wir nehmen an, von dort kamen sie bis hierher. Jetzt beginnt eigentlich, da haben sie Ziel gebracht hierher, bis dahin. Jetzt sollen sie hier dann Ziel aktivieren. Ja? Weil das Ziel zu erreichen, sind aktiv werden. Ja? Und dann von hier bis zum Ziel, dann brauchen sie eigentlich Achtsamkeit. Wenn sie das, diese Mönche, weil sie haben noch nicht eigentlich Ziel erreicht, sagt der Buddha. Ziel zu erreichen, brauchen sie das. Und damit sagt der Buddha, das Ziel erreicht man nur, wenn man das ist in Achtsamkeit verstärkt. Ekaino, Ayam Bhikkhave, Maggo, Sattana, Visuddhi. Es gibt doch Mönche nur einen einzigen Weg. Der Reinheit des Wesens. Soka Paridhavanam Samatikkhamaya. Yama Kuma zu bezeichnen. Dukkha Domanastam Attagamaya. Leid und Trübsal zu überwinden. Erst ist das Beseitigen, nächstes Überwinden. Nayas Adhikamaya. Weisheit zu erlangen. Nibbana Satchikaranathaya. Satchikiriyaya. Erleuchtung oder der Nibbana zu verwirklichen. Chattaro Satipatthana. Ja, die Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist der einzige Weg. Da erklärt der Buddha auch, der von Haus in die Hauslosigkeit, von Hauslosigkeit zu diesem Ziel, was die braucht eigentlich, die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Körper, ihr sollt auch lernen, mit dem Körper richtig umzugehen. Mit dem Körper richtig umgehen und erkennen, dass der Körper mit den Körper verbundenen Elemente aller möglichen Dinge sind eigentlich vergänglich. Leidhaftig. Das ist nicht mein, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Damit überwindet ihr eigentlich Sakai. In der Körper gibt es keine Person. Und dann ist das kommt, das ist ein Gefühl. Sollte das Gefühl genau beobachten. Und dann der Citta, Cittanupassana, das ist der Geist und Faktoren des Geistes. Und dann ist der Dhamma. Und so ist eigentlich das Weg, mit diesen drei Faktoren, mit den Achtsamkeit verbinden. Körper, Gefühle, Geist und Dhammas. Und es ist das, was der Mönch empfehlen ist, nur dieses. Nur dieses. Und das ist diese vier Dinge, Körper, Gefühle, Gedanken oder Geist und dann Objekte des Geistes oder Reaktion des Geistes mit der Achtsamkeit verbinden. Dann ist das endet mit Nibbana. Und es ist nicht viele Dinge tun, Wirklichkeit, was wir immer gehört haben oder denken. Das müssen wir lernen, das müssen wir lernen, das ist auch, das ist wichtig, das und das und das. Natürlich ist wichtig. Aber die Erleuchtung, das heißt Ende des Samsara, ist eigentlich mit diesen vier Dingen verbunden. Und wenn jemand wirklich richtig mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit dem Geist und der Dhamma richtig umgehen kann und mit Umgang, richtigen Umgang, richtig erkennen können, wie die Dinge wirklich sind. Yatha Bhuta. Erkennen die Dinge, wie sie wirklich sind. Nämlich Anicchan, Dukkan, Anatta. Das ist vergänglich, leidhaftig. Das ist nicht mein, das gehört mir nicht, das bin ich nicht. Damit beenden wir Samsara. Es ist Wirklichkeit, ist, wenn wir so sagen, ist das nicht so schwer. Vielleicht erst ist ein bisschen leichter. Zweite kann auch erscheinen als leichter. Dritte ist nicht. Dritte ist das Anatta. Das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Das kann man nicht so schnell erkennen. Und immer wieder kommt diesem Idee irgendwie, das ist mein, das bin ich. Ja? Das kann eigentlich, obwohl das ist irgendwie widerlich ist, Körperteile, aber trotzdem sagen, das ist mein. Ja? Das ist mein, das gehört mir, das bin ich und so weiter. Und so, diese Menschen braucht eigentlich die Achtsamkeit. Warum? Sie haben noch nicht das ihre Brahmacharya. Brahmacharya heißt heiliges Leben beendet. Sie haben noch nicht Brahmacharya nicht beendet. Und sie haben noch nicht eigentlich den Nibbana verwirklicht. Aber es ist ja das, was der Buddha sagt, ist, sie haben noch nicht, aber sie haben aber vor. Sie haben so gedacht, ich möchte. Diesen guten Familien gekommenen Kinder, sie wollen das wirklich. Und diese Menschen haben so etwas. Und diese Menschen können das schaffen. Und das brauchen sie, wenn sie das wirklich schaffen wollen, dass sie dann erledigen, das soll es wirklich erreichen. Da brauchen sie die Appamada. Appamada ist ganz wichtig. Ja. Und Appamada, das Wort kommt auch, Pamada heißt, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ein Zug verspätet, das heißt, der Zug ist Pamada. Verspätet. Ja? Es ist nicht richtige Zeit gekommen. Das ist verspätet. Ja? Das heißt Pamada. Und das auch das Singhalesi sagt, der Zug heißt Dumriya. Dumriya Pramadave. Pramadave heißt, es ist der Zug verspätet, sagt das. Pamada. Ja. Appamada heißt, ohne Verweigerung, ohne Verspätung, kannst du bitte kommen heute. Kannst du bitte ohne Verspätung und dann Verweigerung das zu mir kommen. Das heißt Appamada. So ist auch die Leute von dem Haus, die an Hauslosigkeit gekommen sind, sie sind auch sehr, sehr zielorientiert. Zielorientiert, sie geben nichts auf, sie gehen weiter. Ja? Das heißt Appamada. Und dann sagt der Bruder dann, ist das, ich werde dann, das gibt dann sieben Personen. Es ist sieben Personen, das ist sehr wichtig. Und dann sage ich, dass erst einige Lehrerin soll ja vorher lesen, bevor wir darüber reden. Anguttara Nikaya, 9. Und das heißt Anguttara Nikaya, 9. Buch. 9. Buch. 9. Buch. 42, ich glaube 42, 43, 44, glaube ich, ist. Und das ist die Kaya Sakti, Panya Vimukti, das Lehrreden. Ja? Es gibt drei Lehrreden. Was wir heute lesen, nächste Woche lesen wollen, da erklärt ein bisschen noch. Und andere Lehrreden, das könnt ihr auch lesen. Das eine ist der Panya Vimukta, Kaya Sakti Sutta, das ist diese Lehrreden. Kaya Sakti, das ist der Anguttara Nikaya, A9, 43. Dann ist der 44, 45, ja. Und ja, aber der andere kann ihr nicht lesen, weil das alles ist dann dieser Kommentar. Aber dass diese Lehrreden, es gibt noch einige Lehrreden, werde ich das einfach dem Wolfgang geben, er wird euch Lehrreden. Aber diese Lehrreden könnt ihr ruhig einmal Zeit nehmen. Einfach, wenn ihr irgendeine Zeit findet, könnt ihr das lesen. Und das könnt ihr dann, ich meine, das ist nicht so kompliziert, diese Dinge. Aber es ist sehr schön erklärt, der Bruder. Was heißt das? Damit ist dieser Erleuchtungsweg, Erleuchtung, wir sehen, dass ist das ohne Unterschied, das aber doch gibt es Unterschied. Unterschied heißt nicht Unterschied, wie man das Erleuchtung erlangen kann. In welche Richtungen ist das? Manche haben das Jhana, ja, und das heißt die Vertiefungen erreicht und Samatha, Meditation gemacht und aber wenig dann ist dann Vipassana und so weiter und dann andere haben das Samatha und Vipassana, das ist der beidseitig, das ist entwickelt und so weiter. Hier ist das dann diesem die Shakti, was der Buddha sagt, wie Jhanas, und das ist auch eigentlich dann wichtig hier. Ja. Und das erklärt der Buddha in diesen Lehrreden, könnt ihr das lesen. Das ist kurze Lehrreden, das sind nicht so lang. Sehr kurze Lehrreden. Diese Lehrreden-Übersetzungen könnt ihr dann ganz unten, hat eine Erklärung hier, diesen Lehrreden, das der deutsche Übersetzung ganz unten. Und da könnt ihr auch das lesen. Manchmal sieht man es, weil das ist, da gibt es einige Lehrreden. Und Internet, das ist ganz unten, das ist eine Erklärung, gibt es. Gut, gibt es Fragen? Noch einige Minuten Zeit haben wir.
Wir haben vorhin über den Begriff Umsicht gesprochen.
Ja.
Und wenn man Umsicht versteht als besonders wohlüberlegtes Vorgehen und Verhalten, was glaube ich nicht falsch ist, dann kann man aber sagen, dass Umsicht durchaus nicht immer positiv belegt sein muss. Man muss sich ja nur vorstellen, dass es kann sein, dass ein Mensch einen Raubüberfall vorhat, jemanden zu überfallen, er möchte etwas erbeuten und er möchte auf keinen Fall erkannt werden. Das heißt also, dieser üble Mensch kann sehr umsichtig diese Tat planen, sehr wohl überlegt, sehr besonnen, sehr achtsam, wenn wir das benutzen wollen, und kann auf diese Weise die Tat ausführen. Das heißt also, er kann sehr umsichtig sein in böser Weise. Und das lässt sich auch auf andere Taten, die böse sind, mit der Umsicht anwenden. Das heißt also, die Umsicht ist nicht immer positiv. Sie wird zwar meist als positiv verstanden und zu Recht, aber die Umsicht lässt sich auch in böser Weise realisieren und durchführen.
Ja. Dieses Wort ist das Umsicht oder Umsicht?
Umsicht. U-M-S-I-C-H-T, Umsicht.
Umsicht heißt nicht sichtbar werden?
Nein, das ist, also Umsicht, das Wort gibt es gar nicht auf Deutsch, Umsicht. Also U-M, Umsicht. Ich glaube, dieses Wort wurde vorhin verwendet.
Ja, das ist ja, ich habe gedacht, das ist Umsicht, das habe ich nur gelesen, das ist dann einfach zielorientiert, das ist vorgehen, das ist so.
Ja,
das kann sein, dass ich was
Ziel, das Zielorientierte ist da auch mit drin, aber das Zielorientierte ist eher sekundär. Zunächst mal steht im Vordergrund das besonnene, ruhige, wohlüberlegte Vorgehen und Verhalten. So sehe ich das. Okay. Aber das ist nicht wirklich wichtig, was ich gesagt habe.
Ja. Na, deshalb ist das Achtsamkeit, ist auch immer wieder erwähnt, Buddha, das ist das Sammasati. Weil der Achtsamkeit kann auch dann negativ sein. Ja, das ist achtsam negativ. Und auch denn Achtsamkeit kann auch negative Wirkung bringen. Achtsam. Und deshalb sagt der Buddha, Sammasati ist wichtig. Sammasati, Rechtachtsamkeit. Rechtachtsamkeit heißt, Objekt soll heilsam sein und die Zweck der Beobachtung soll auch dann heilbringender Zweck sein. Ja? Und so ist das, was das Samma heißt. Samma heißt das, wenn ich sage, ich achtsam beobachte. Das Beobachten soll eigentlich etwas Positives wirken.
Ja.
Ja, deshalb ist Samma.
Rechte Achtsamkeit und rechte Umsicht gibt es. Es gibt ja auch falsche Achtsamkeit und rechte und falsche Umsicht gibt es.
Ja.
Da bin ich ganz und gar bei dir.
Ja. Es gibt dann Sammaditti, Mitschaditti. Mitcha, das ist das Wort, ist eigentlich, Mitcha ist das eigentlich, das heißt, falsche Wünsche zu erfüllen, Ansichten haben. Ja, falsche Wünsche zu erfüllen. Ja, wenn jemand das Ansichten hat, oder falsche Wünsche zu erfüllen, achtsam sein. Ja, das ist der Mitcha. Mitchasati. Sammasati Samma Mitchasati. Ein mit Samadhi zum Beispiel. Mitcha Samadhi gibt. Mitcha Samadhi ist sehr häufig. Mitcha Samadhi kommt. Eine Katze hat immer der Mitcha Samadhi. Ja, falsche Konzentration. Nicht falsch, richtige Konzentration, falsche Dinge zu machen. Ja, Konzentration ist immer richtig, was er tut. Aber heilbringende, das bringt kein Heil, wenn dieser. Und das zum Beispiel, wenn jemand schießt, Gewehr. Das muss eine enorme Konzentration haben. Ja, zielorientiert. Und dann ist das eigentlich, das ist, aber der Schreck ist tödlich. Ja, jede Konzentration mit Waffe ist unheilsam. Nirgendwo gibt eine Waffe, deshalb sagt der Buddha, ist der falsche Beruf, ist da eigentlich die Waffen produzieren. Das ist der unheilbringende Beruf. Ja, sagt der Buddha Samma Ajiva, Recht der Lebensunterhalt, sagt der Buddha, das zu vermeiden. Jede Art von Gift ist dann eigentlich, obwohl der Mensch sagt, das ist wenig, das brauchen wir, das ist dann zu und so weit. Ja, ist es wenig oder groß, ist das nicht heilig. Ja. Und so ist das eigentlich dann. Samma und Mitcha gibt, ja.
Bante, ich habe da noch mal eine Frage. Am Anfang hast du erzählt von den latenten Verunreinigungen. Da kam ja das in den Sinn. Ganz am Anfang, wo ich zum Buddhismus kam, da habe ich Mahayana Unterweisung gehört und da wurde dann der Unterschied zwischen einem Buddha und einem Arahant dermaßen erklärt, dass man gesagt hat, der Buddha ist frei von solchen latenten Verunreinigungen. Oder es wurde da genannt von Prägungen der Unwissenheit. Während ein Arahant diese noch hat, es wurde da so ungefähr das verdeutlicht, dass man sagt, in einem Gefäß sind Knoblauchzehen, irgendwie so Samen, die riechen. Und ein Arahant, der hat diese Samen nicht mehr im Gefäß, aber der Geruch ist noch drin. So wurde geurteilt. Jetzt ist meine Frage, im Theravada wird jetzt gesagt, wie ist das im Theravada? Wird gesagt, dass ein Arahant jetzt auch diese latenten Verunreinigungen nicht mehr hat?
Das in Arahant sage ich, dass Buddhita Satchani Buddho, das Wort heißt das. Buddha heißt eigentlich Buddhita, die vier edle Wahrheiten erkannte, ist eigentlich, dass jede vier edle Wahrheiten erkannt, ist eigentlich seine Erleuchtung. Ja? Und da gibt es dreiartige Erleuchtung. Und das ist das erste, ist dann, wir sagen das Wort Buddha allgemein, erleuchtete die vier edle Wahrheiten erkannt. Jeder. Und dann zweite ist Sambuddha. Sambuddha heißt, die vier edle Wahrheiten erkannt, aber der kann nicht weitergeben. Das heißt, der Sambuddha heißt Pacheka Buddha. Ja, allein erleuchtet heißt. Und dann gibt es eine dritte, ist Samma Sambuddha. Samma Sambuddha heißt vollkommen erwachte. Das heißt, von einer äußeren Unterstützung braucht er nicht das Erleuchten zu lernen. Aber erst der Buddhita Satchani, die Wahrheit erkannte, ist erste Gruppe, braucht eigentlich Unterstützung von außen. Zum Beispiel Arahant ist eigentlich der Erleuchtete, aber Unterschied des Buddha und der Arahant. Arahant ist, dass sie seine Erleuchtung erlangt von Unterstützung von dem Dhamma. Samma Sambuddha ist eigentlich die Erleuchtung erlangt, aber er hat selber Dhamma gefunden. Und das ist das, aber die Samma Sambuddha und Arahan, sie haben, sie haben auch dann gleiche Eigenschaften. Samma Sambuddha hat ohne äußere Unterstützung der Erleuchtung erlangt und er kann aber weitergeben. Arahan, er hat dann, das erste ist er ohne äußere Außen der Unterstützung, Erleuchtung erlangt, er kann da weitergeben. Und dann Arahan, er hat den von der Unterstützung von außen der Erleuchtung erlangt, er kann aber auch das Dhamma weitergeben. Und dem sind die sind beide gleich. Nur der Unterschied ist, Arahan hat eigentlich von Unterstützung dann von Buddha Erleuchtung erlangt. Buddha hat die Erleuchtung erlangt, aber ohne Unterstützung. Aber sie beide können Dhamma weitergeben. Mitte, die Sambuddha, er kann das, er hat schon Dhamma ohne Unterstützung von außen die Erleuchtung erlangt, aber er kann nicht weitergeben. Und das erklärt eigentlich, dass ein Stumpf, das heißt das, oder? Taubstummer, ja, Stummer, das nicht sprechen kann. Der Mitte dieser zweiten Gruppe ist eigentlich wie eine Stumme, dass sie einen Traum gehabt hat. Ein wunderschöner Traum, aber er kann nicht da erklären. Ja, das sind die Pacheka Buddha. Ja. Und das ist der Unterschied. Aber das haben sie das so, Mahayana ist Wirklichkeit auch, ist ursprünglicher, das ist Erklärung, ist, ich weiß nicht, woher das gekommen ist, das sagen sie auch dann, sie müssen noch einmal Buddha werden. Alle Sariputta und Moggallana und alles. Es ist okay, wenn sie wieder Buddha werden, auch schon. Ja? Aber in dem Sinne weiß ich, ich vermute, was das wirklich so passiert ist eigentlich, eine Stelle gibt, Buddhita Satchani Buddha, Buddha. Das heißt, jeder von den vier edlen Wahrheiten richtig erkannt ist der Buddha. Ja? Und dann, sie haben dann gedacht, jeder soll die vier edlen Wahrheiten erkennen, Buddha werden. Aber dieser Buddha hier, diese Gruppe heißt eigentlich die Arahant. Und die haben das versteckt, das erklärt, das in den Kommentaren auch. Und das ist das, sie haben das aber nicht richtig erkannt. Sie haben gesagt, alle sollen Buddha werden. Natürlich ja, alle sollen Buddha werden. Aber der Buddha heißt hier eigentlich jeder der vier edle Wahrheiten erkannt. Sariputta, Moggallan, sie haben alle der vier edle Wahrheiten erkannt. Sie haben nicht nur erkannt, sie haben auch da erklärt. Ja? Und in dem Sinne dann haben sie gesagt, alle sollen der Buddha werden. Richtig, alle sollen der Buddha werden. Das bedeutet nicht, alle sollen nicht der Sammasambuddha werden. Vollkommen erwacht werden brauchen sie. Jeder kann Buddha werden. Das heißt, Buddha heißt, die vier edle Wahrheiten erkennen. Jeder muss das, sonst können sie nicht Samsara beenden. Und das ist eigentlich die Theravada Mahayana, die lange Diskussion. Ja. Und ich meine, wenn dann, für mich ist kein Problem, wenn jemand sagt, alle sollen Buddha werden, ich sage ja. Ich weiß, was das bedeutet. Alle sollen die vier edle Wahrheiten erkennen. Das nehme ich an. Ja? Und wenn jemand sagt, alle sollen dann nicht das alleine, ohne Unterstützung Buddha werden, dann sage ich, dass mir ist auch egal, wenn ich das Dhamma hören und dann Erleuchtung erlangen kann. Das ist auch gut für mich. Wichtig ist für mich, dass ich die vier edle Wahrheiten erkenne. Aber nicht, dass ich das, welche Arten Buddha werden, ist nicht für mich wichtig. Und deshalb diese Diskussionen werde ich nicht dann teilnehmen. Ich sage nein, für mich wichtig ist eigentlich die vier Edle. Wir nehmen an, das sind nicht alle Mahayana. Ich sage jemand, dass die Mahayana solche Ideen vertreten und dann sagt, jeder soll ein Buddha werden, frage ich mich, was heißt das Buddha werden? Wenn er sagt, vier Edle Wahrheiten erkennen, dann sage ich, ja, stimmt das. Das brauche ich auch. Aber welcher Titel habe ich, ist mir egal. Ja? Titel ist das spätere. Spätere Teilung, das ist Titel, das, das und das und das. Ja? Aber der Anfang war dann nur der Erlöschte, wichtig. Und dann später haben sie gesagt, so, wenn jemand so Erleuchtung hat, dann das ist das so. Aber diese alles, diese Teilung, das ist, wenn diese Gruppierung hat gemacht, nicht erleuchtet, aber nicht erleuchtet. Die Erleuchter haben das nicht getan. Und deshalb, das sollen wir sagen, ja, es stimmt, das haben sie aber dann nicht erleuchtet gemacht. Ja. Aber jeder soll dann Bodhisattva werden, stimmt das auch. Das ist das Wort, das ist das sehr interessant, Bodhisattva. Sattva heißt verbunden, Bodhi heißt mit der Arya Satya verbunden werden, heißt das. Bodhisattva, Bodhi heißt die Erkenntnis, Erleuchtung, vier edle Wahrheiten erkennen. Sattva heißt attached, verbunden, ja, Pali-Wort. Bodhisattva heißt mit den vier edle Wahrheiten, mit den vier edle Wahrheiten verbunden. Ja, das ist das, ich bin auch so. Ich bin auch ein Bodhisattva. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte auch den vier edle Wahrheiten richtig, dann bist du auch ein Bodhisattva. Weil du bist mit dem Bodhi, vier edle Wahrheiten verbunden. Ja. Aber das so weit gehen sie nicht. Sie sagen ja, Bodhisattva für sie ist eigentlich Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, allen Wesen, Helden und so weiter. Und das könnte auch sein. Aber Bodhisattva, wenn da genau das Wort definiert, Bodhi heißt Erleuchtung, Sattva heißt eigentlich verbunden. Ja, mit der Erleuchtung verbunden ist das. Bodhisattva. Und das, sie müssen eigentlich Paramita, diese vollkommen, wie heißt das? Die Vollkommenheit, die Eigenschaften der Vollkommenheit oder so, ja. Ja, Freigebigkeit üben, ja, sittliches Leben führen und so weiter. 10 Paramita oder Mahayana sagt 6 Paramita, ist egal. Aber das ist alles das Fühlen. Da ist alles, ist eigentlich die vier edle Wahrheiten richtig zu erkennen. Ja.
Ja, danke.
Ich finde, man darf den Verleumdungsversuchen der Mahayanisten nicht einfach so unwidersprochen oder fast unwidersprochen, darf die nicht hinnehmen. Der Versuch, die Arahantschaft zu verleumden, indem man sagt, ja, die Arahant sind etwas Niederes, wir wollen Buddhas werden und gleichzeitig sich beruft auf sogenannte Sutren, die im 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus kompiliert worden sind, spricht schon dafür, dass diese Richtung des Buddhismus eigentlich sich selber diskreditiert. Und zwar weshalb diskreditiert sie sich? Weil sie nicht auf dem Sutta Pitakam beruft, weil sie nicht auf den Lehrreden des Buddha beruht, sondern weil sie selber etwas erfunden und kompiliert und zusammengesetzt hat, was mit den Lehrreden des Buddha nur bedingt zu tun hat. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber eine Frage würde ich dir gerne noch ganz, ganz schnell stellen. Was meinst du? Ist Nagarjuna einer von uns oder ist er ein Mahayanist gewesen?
Nagarjuna, Dharmakirti, Ashwagosa, sie waren eigentlich das ursprünglich, das ist dann, die Theravada ist das eigentlich auch dann spätere Erzählung. Ja, das ist das. Sie waren eigentlich Ur-Buddhisten, ja, ursprünglicher Form, ja, vertreten. Und sie haben eigentlich eine philosophische Erklärung entwickelt, deshalb und weil damals die Brahmanen sehr stark geworden sind. Und das zu widerlegen, brauchten sie eigentlich eine logische. Ja, Dharma Kirti, logisch. Logik, ja. Logik ist das sehr wichtig. Ja. Und deshalb ist das Sankaracharya. Und Sankaracharya hat das immer wieder, der Buddhismus, das ist attackiert. Und das wollen sie das widerlegen. Und ja. Deshalb haben sie das alles gemacht. Und das ist nicht das Ziel, dass sie irgendetwas anderes machen. Sie haben gesehen, einige Menschen waren im Wald meditiert, aber damit könnten sie nicht diesen den Leuten widerlegen. Sie haben gesagt, nein, so geht aber nicht. Wir müssen anders überlegen. Ja? Und dann haben sie wirklich dann diese sehr starke philosophische Richtung, das ist das entwickelt. Und da ist das entstanden. Sie sind eigentlich große Menschen. Nagarjuna, Ashwagosa, Vasubandhu, Dharmakirti, sie sind sehr, sehr große mit dem Menschen eigentlich. Und dann später, warum ist das eigentlich, dass, wenn das wirklich die Geschichte der Buddhismus richtig untersuchen, warum ist Arahant ist eigentlich der wertlos geworden? Weil der spätere, der heutige Welt auch, manche sagen, ich bin ein Arahant. Und die haben gesehen, ich bin ein Arahant, das haben sie gesagt, und dann haben sie gesehen, sie machen einen Fehler. Und dann haben sie das gesehen, ja, was ist das? Dann ist der Arahant, ist das nicht der Richtige. Ja? Also. Und heutige, zum Beispiel, heute gibt es in Sri Lanka einige Arahant. Ja? Was sie machen, ist das unglaublich, das falsche Dinge. Ja?
Und also. Dann,
ja?
Wer ein Arahant ist und sagt, ich bin ein Arahant, der ist kein Arahant.
Ja, ja, das ist, aber sie haben das gesagt damals, weißt du? Und deshalb ist das, sie haben das einzige, erste Eigenschaft der Arahant ist, dass er nie behauptet, dass er Arahant ist.
Hm, genau.
Das sollte man dann außen sehen. Und dann heute gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Arahant in Sri Lanka. Und die Wirklichkeit in der Lehrreden gibt es. Die Zeit kommen, einige Mönche erscheinen, dass sie Arahant sagen, sie sind eigentlich dann, kennt ihr, dass es ein Wort gibt, es einen Baumwurm. Gibt es einen hier?
Baumwurm. Ja. Viele Baumwürmer.
Ja, was tut er dann?
Der bohrt einen Baum an. Und
legt Baum leben und Baum vernichten.
Ja.
Das ist diese, das sagt der Buddha, dass die solche Mönche kommen dann. In, ja. in Sasana leben und dann Sasana vernichten.
Ja, genau.
Ja, ja, das ist das Baumwurm. Ja. Und das ist das Kommen, das sagt der Buddha, aber Dhamma ist immer stärker als diese. Wird nie verlieren. Das ist das, wie der Mahatma Gandhi gesagt hat, kann so viele Waffen entstehen, aber der Gewaltlosigkeit ist stärker. Der Welt, der Mensch wird das immer auswählen, aber nicht der Waffen. Ja. Die Waffen wählen sie dann ganz wenige Leute, aber Mehrheit immer das ist das gewaltfrei. Ja. Ganze Welt, heute auch, die Waffen verwenden ganz wenige. Gegen der Waffen sind mehr. Ja. Und so ist auch, dass die Dhamma ist immer stärker. Und dann ist kommen, das ist falsche Leute. Ich meine, falsche Leute und fehlmachende Menschen sind zwei. Dass sie falsche sind, wirklich, das ist vollkommen falsch. Sie sind eigentlich der Wirklichkeit gegen den Buddhismus.
Ja.
Gegen der, es gibt auch was das Wirklichkeit jeder Religion. Ich werde nicht über Christentum reden, aber Christentum genug dieser Baumwürme gibt es.
Ja.
Sehr viele. Ja? Das ist der Ursprung dieser Lehre kaputt machen, alles davon nicht. Ja? Es gab aber Buddhismus, der später Zeit gekommen. Das Christentum von Anfang an ist gekommen. Ja? Und das ist sehr kurze Zeit, ist reine Lehre geblieben.
Ja.
Und so ist eigentlich das ist jede Religion. Diese Probleme gibt es.
Ja, also Buddhismus als Religion zu bezeichnen, das ist noch ein anderes Thema, da würde ich energisch widersprechen wollen. Aber nun ja.
Das ist keine Religion. Das ist der Bezeichnung, weißt du, das ist das, wir verwenden die Sprache der konventionellen Ebene. Ja,
ja auf der konventionellen Ebene. Ja, aber wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann können wir das sofort widerlegen und wir können sehen, dass die Religion sich selber ad absurdum führt. Und ich könnte das jetzt auch erklären, aber ich will das jetzt nicht. Das dauert zu lange.
Ja, na, das stimmt, das bei der Religion. Ich habe lange mit den Religionswissenschaften gearbeitet. Und dann weiß ich, dass ich das, wenn du da fragst, dann Professor Fiegel fragt, Buddhismus eine Religion ist, er sagt ja. Wie? Er definiert sehr schön dieses Wort. Aber viele Leute wissen das nicht, die Definition ist, was der Religion heißt. Und deshalb, er sagt, dass ich das, wir verwenden nicht den Buddhismus als Religion, aber höherer Sinne ist, dass der Buddhismus ist eine wunderbare Religion. Ja? Aber das ist nicht mit dem, weil der Gott und dann alle möglichen Dinge verbindet, weil die Leute so definiert haben. Und das kommt aber, er wird das machen, weil er nächste Oktober, März oder so, macht das Vorlesungen. Der Professor Fiegel.
Also, wenn man über Religion redet, muss man doch erst einmal definieren, worauf Religion überhaupt beruht. Religion beruht nur auf einem, das ist Glauben. Glauben, nichts anderes. Es gibt keine andere Basis und kein Fundament in der Religion außer dem Glauben. Und wenn man über Glauben redet, dann braucht man nur in die Bibel zu schauen. Hebräer 11, Vers 1. Was ist Glaube? Es ist aber der Glaube eine feste Überzeugung und eine Überzeugung über das, was man nicht sieht. Wie kann man denn von etwas überzeugt sein, was man nicht sieht und nicht versteht? Das sagt die Bibel. Davon soll man jetzt überzeugt sein. Ja. Damit führen die sich doch selber ad absurdum, sofort.
Ja, das ist das, weißt du, das ist das von, jetzt ist zum Beispiel Ñāṇaponika Mahāthēra. Ñāṇaponika Mahāthēra ist eigentlich, er schreibt in seinem Buch, der erste Satz, er sagt so, frei zu werden, ist das ist Ziel des Lebens. Ja? Und das ist auch, Leidbefreiung ist das Ziel der Religion. Ja? Dann sagt er, dass der Weg zur Leidbefreiung, diesem Buch, der erste Erklärung sagt er. Wenn der Leiden nicht mehr gibt, da gibt es auch keine Religion mehr. Weil der Ursprung der Religion ist auch das Leiden. Leidende Beseitigung entstand durch Religion. So erklärt er.
Das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Absolut. Ja. Absolut. Aber es ist, wie wir alle wissen, ist es unmöglich, das Leiden zu beseitigen und ohne Leiden zu sein. Denn solange etwas entsteht und vergeht, haben wir Leiden. Und das ist ein Naturgesetz.
Ja. Aber und das ist deshalb, wenn jemand das mit den, das ist genauso wie verschiedene Begriffe. Begriffe können wir nicht wirklichkeitgemäß, das ist endgültige Definition geben. Kann man nicht, weil Begriffe, die Entstehung der Begriffe wissen wir nicht. Wir haben nicht, das ist sehr lange gedauert. Zum Beispiel das Wort Deva, übersetzt Gott. Ja? Gott ist Ursprung, das Wort ist Deu. Deu bedeutet eigentlich nichts anderes als Leuchten. Ja? Leuchtung, Devas. Deva heißt die Leuchtung, das ist Lichtwesen, heißt das auch. Ja? Und das ist das, dann haben sie das gesagt, das ist das Ursprung der Welt ist Licht. Ja? Und so haben sie das erklärt. Und aber das ist das später, haben sie das, der Gott mit dem langen Bart schön angezogen und dann mit der Hand einen Satz gibt und so weiter. Weißt du, Entwicklung, das kommt. Die, die ursprüngliche Idee mit den Konzepten ist immer wird immer größer. Zum Beispiel Buddha ist, das ist schon so weit gekommen in Afghanistan, dass hat das so, wie viele Meter hoch ist der Buddha? Das ist vernichten, dieser Buddha. Ja? Und das ist eigentlich, dass die Menschen, man kann fragen, wie kann ich das? Da gab es das so, das ist das, es gibt eine, ich meine, das sollte nicht falsch verstehen, ja, das ist das nicht, sollte nicht so falsch definieren, ich sage das ein Beispiel. Da gab es in der Kolonialzeit in Sri Lanka eine sehr große Debatte, christlich-buddhistisch, sehr lange. Das ist das verschiedene Orten. Und dann ein Mann, ein christlicher, gefragt, ein Mönch, dein Buddha ist so groß. Wie kann so ein Mensch so groß sein? Ja, so ein Mensch existiert nicht. Und dann erklärt er, wie ist das dem Buddha groß geworden ist. Und weil er diese Eigenschaften, die der Mensch hat, mit den Eigenschaften der Buddha gebaut. Und dann fragt er eine Stelle, wenn du so fragst, er sagt das, sehr schön, sollte nicht falsch verstehen. Wenn du so fragst, wie der Buddha in deinem Scheinraum so groß dargestellt hat, wie kannst du verstehen, fragt der Mönch, wie kann da eigentlich der Jesus Christus, so großer Jesus Christus, von Mutterleib rauskommen? Wie kann er das kommen? So ein großer Mensch kann einem Mutterleib nicht rauskommen. Wie er ist groß geworden? Er ist Nahrung. Dieser und jenen ist ja ihm groß geworden. Dieser Jesus, dieser jetzt, wie groß weiß ich nicht, dass dieser große Jesus kann nicht der Mutterleib rauskommen, geboren werden. Da muss er klein gewesen sein. Ja? So ist auch der Buddha. Buddha ist normaler Mensch, das ist so. Aber mit den Eigenschaften so eigentlich so groß gemacht, die Menschen. Ja? Und so weiter. Die Menschen haben in späterer Zeit verschiedene Begriffe, so verschiedene Konzepte so groß gemacht. Ja? Und das sagt der Mönch, sagt der Jesus Christus ist so groß geworden. Hände sind so groß, Füße sind groß, weil er Nahrung dies und jenes genommen hat. So ist auch die Menschen. Der Buddha hat verschiedene Eigenschaften zu Konzepten gebaut. Mit diesen Konzepten hat der Buddha ist groß geworden. Ja? Und wenn die Konzepte nicht mehr da ist, Buddha ist auch eigentlich sein menschliches Wesen. Er hat nie behauptet, dass er nicht ist. Ja? So übermenschlich hat er nie gesprochen. Ja, das hat er gesagt, ich bin auch so. Ich bin der fünf Daseinsfaktoren. Und das ist nicht der vier Elementen entstandenes Wesen. Und so ist eigentlich, dass viele Begriffe ist eigentlich so spätere Zeit sehr anders definiert. Und auf jeden Fall soll man, ich habe einen, das Internet kannst du auch sehen, das ist das, ob der Buddhismus eine Religion ist, das ist eine Diskussion hier. Das ist, kann der lesen. Ich erkläre, das ist das so und so und so. Ist der Buddhismus eine Religion? Und das die Erklärung mit der, hier, das könnt ihr lesen. Aber das ist gut, dass Sie so gesprochen haben, dass ich das ist auch ist einfach einmal, ich glaube hier, dass sich die Teilnehmer hat, damit ist kein Problem. Aber viele Leute haben dieses Problem. Buddhismus, deshalb sagen die Leute, Buddha ein Gott oder nicht? Ja. Weil sie, dass sich der Buddhismus hat, Religion und so alles, wie du gesagt hast, Glaube. Und gibt es auch im Buddhismus Glaube und so weiter? Und statt Glaube gibt es schon, das ist der Tag der Buddha, Visvasa Paramanyati. Visvasa heißt eigentlich, die direkte Übersetzung Pali-Wort heißt das Glaube. Ja? Glauben ist der größte Verwandt des Lebens. Ja? Aber hier Glaube heißt eigentlich aus der Vertrauen untersuchte, mit Erkenntnis entstandene feste Vertrauen ist, das ist hier Glaube. Ja? Und das heißt, aus Vertrauen untersuchte und dann mit der Erkenntnis entstandener Vertrauen ist das eigentlich dann Glaube.
Das ist ja ein anderer Glaube als der
christliche
Glaube, der auf Vermutungen und spekulativer Mystik beruht.
Ja. Ja, ich meine, das sage ich, dass dieses Glaube deshalb, wenn jemand fragt, ich sage immer, ja, das Wort gibt es schon im Buddhismus, aber ist ganz anders erklärt. Ja? Das sagt ja jede Art von Blindglauben. Das ist nicht, oh Mönche, ich habe euch alles erklärt. In meinem Faust, geschlossenen Faust gibt es nicht. Ich habe alles das offen gelassen. Ihr könnt alles sehen. Und damit entsteht eigentlich aus dem Vertrauen entstandene Glaube, das ist das. Ja? Jetzt glaube ich dem Bruder. Warum? Weil er mir gesagt hat, er hat alles gezeigt. Ja? Es gibt nicht eine verschlossene und versteckte. Deshalb glaube ich dem Bruder. Ja? Und dem Sinne ist auch wieder ein Glaube. Ja? Aber das ist nicht deshalb, weil er mir alles offen gezeigt hat. Es gibt keine Verstecktes. Deshalb glaube ich dem Bruder. Ja? Und dieser, ich sage, ich vertraue dem Bruder. Ja? Es gibt auch, das ist dann so versteckt, glaube ich. Ich habe noch nie gesehen. Das ist ein Blind. Alles habe ich gesehen, deshalb glaube ich ihm. Ja? Ich glaube diesem Mensch, weil er hat alles gezeigt. Er hat nichts versteckt. Und deshalb glaube ich ihm. Das heißt, er hat alles die Wahrheit gesagt. Ich glaube ihm.
Und noch wichtiger ist, ich glaube ihm, weil ich aus eigener Kraft das nachvollziehen kann, zu großen Teilen überzeugend nachvollziehen kann, was er sagt.
Ja, das ist auch, ja. Das ist das. Deshalb ist das, das ist sehr, es gibt sehr schöne Stellen zum Buddha. Ich meine, das ist, wenn er so sagt, es immer wieder kommt mein Geist. Tumehiti changatapanga kathara tathagata. Tathagata. Das heißt, Buddha sagt, ihr sollt eure Sachen das gründlich untersuchen und tun. Denn Buddha sagt nur den Weg. Ja? Nicht der Glauben. Deshalb sagt er, Svakato Bhagavata Dhammo Ehi Passiko. Ehi Passiko heißt, Ehi heißt komm. Passiko heißt schau. Nicht glauben. Ja? Kommt und schau. Ja? Kommt und sieh. Ja? Und das alles ist aber Sehen ist, das ist das genauso, was wir jetzt gerade gelesen haben. Ditto, dann ist das sage, passitum, dann Panyai. Ja? Erst soll man sehen. Sehen ist nicht der Ende des Weges. Sehen ist der Anfang des Weges. Ja? Sehen, richtig sehen. Und dann sagt der Buddha, sehen sollte Satchikarya. Satyakriya heißt, das sollt ihr schon richtig wahrnehmen können, was das ich. Falsche Wahrnehmungen ist das alles wegnehmen durch die Praxis. Und dann sagt er dann mit den Weisheit spüren lassen. Das ist der Ende. Deshalb sage ich, dass in Dhamma-Verehrung sagt der Buddha, Pachatang Veditabo Vinyohiti. Pachat esa ehi pasiko. Akaliko, ehipasiko, opanaiko. Opanaiko, pachattang meditabbo vinyohiti. Beginn das Sehen. Kommt und sieh. Bleibt nicht stehen. Bist um das selber. Ja? Pachattang meditabbo. Mit den Ergründen untersuchen, damit Weisheit erkennen. Da ist der Ende. Und so erklärt. Gut, dann nächste Woche dann reden wir noch. Diese 7, ihr könnt die Lehre eben lesen. Bhagavaiti Pibuddhate Visarda Jnanena Samannagato Buddhate Visarda Jnanena Samannagato Vataso Bhagava Tam Bhagavantam Buddhate Visarda Jnanena Samannagato Saranam gacchami tam bhagavantam buddhate visarada jnanena samannagato sirasa namami tena buddhate visarada jnana tejasa sotti me otu sabbadaso bhagava iti piyasavakkhaye Visarada jnanena samannagato Asavakkhaye visarada jnanena samannagato Vataso bhagava Tam bhagavantam asavakkhaye visarada jnanena samannagato Saranam gacchami Tam bhagavantam asavakkhaye visarada jnanena samannagato Sirasa namami tena asavakkhaye visarada jnana tejasa Sotti me otu sabbadaso bhagava itipi Antarayike visarada jnanena samannagato Antarayike visarada jnanena samannagato Vataso bhagavatam bhagavantam Antarayike visarada jnanena samannagato Saranam gacchami tam bhagavantam antarayike visarada jnanena samannagato sirasa namami tena antarayike visarada jnana tejasa Sotti me otu sabbadaso bhagava iti piniyanike visarada jnanena samannagato Niyanike visarada jnanena samannagato Vataso bhagava Tam bhagavantam niyanike visarada jnanena samannagato Saranam gacchami tam bhagavantam niyanike visarada jnanena samannagato Sirasa namami tena niyanike visarada jnana tejasa Sotti me otu sabbada sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu Mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu Mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu Mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava